Ich hoffe, dass nicht jede Botschaft eintönig ist. Wir fangen aber mit einer Wiederholung an. Heute haben wir das vierte Teil in einer Serie zu Römer 11. Also, und dieses Kapitel ist natürlich in einer Serie über den Römerbrief. In dem Kapitel gibt es eigentlich nur zwei Hauptfragen, aber damit wir immer hoffentlich neugierig bleiben, stelle ich immer wieder neue Fragen und beantworte sie hoffentlich auch während der Botschaft. In der ersten Botschaft in diesem Kapitel war die Frage, macht Gott, also gut, die Hauptfrage ist, was macht Gott mit Israel? Was macht Gott überhaupt? Macht er überhaupt was? In der ersten Botschaft war es, macht Gott mit dem Volk Israel gar nichts mehr? Und die Frage ist natürlich, oder zumindest aus unserer Sicht und der biblischen Sicht, nein, er macht schon eine Menge, hat eine Menge vor. Auch jetzt, wo es so aussieht, als würde nichts los sein, als würde nur sehr wenig los sein, vor allem geistlich gesehen, macht er doch weiter mit Israel. Es gibt einen Überrest, es hat das immer gegeben. Selbst als Israels Nation existierte früher, ich meine lange vor 1948, als es Propheten gab und Könige und so weiter, war die Religion, war der Glaube des Volkes nicht auf der Höhe, aber es gab damals auch einen Überrest. Ja, dann könnte man sagen, dann ist Israel im Großen und Ganzen verstockt und das ist es auch. Und dann könnte man denken, okay, aber Gott hat gesagt, er würde sein Volk segnen. Widerspricht dann die Verstockung Israels das Wort Gottes? Nein, das tut es nicht. Die Schrift beweist, dass die Mehrzahl Israel seit langer Zeit verstockt war. Also steht das im Einklang mit dem Rest der Schrift. Und später werden wir sehen, dass Israel später im Großen und Ganzen errettet sein wird. Aber zu einer späteren Zeit. Dann die dritte Botschaft und die dritte Frage ist Israels Fall Gottes endgültige Absicht. Sie sind auf die Nase gefallen, an Betracht ihres Glaubens. Ist es nicht gerade ein Höheflug? Und man könnte vielleicht denken, okay, sie sind gestürzt, sie sind gefallen, sie sind verworfen und sie werden so immer bleiben. Aber nein, das ist nicht der Fall, dass sie auf die Nase gefallen sind, dass sie nicht so glauben, wie es Gott möchte, diente aber zum Segen anderer. In der Apostelgeschichte sagte Paulus zu den Juden, okay, ihr haltet euch nicht für wert oder würdig, wir wenden uns ab zu den Heiden. Nun, stellt euch vor, wenn die Verwerfung Israels dafür, dass sie das Wort verworfen haben, dazu führt, dass eine Menge Nichtjuden errettet werden. Wie viel Segen könnte es bedeuten, wenn Israel wie komplett an Jesus gläubig sein würde? Die Fülle würde von einem noch größeren Segen sein. Und wir denken, Gott fing an mit einer Nation und dann breitete sich das Evangelium aus zu den vielen Nationen. Und wenn wir wieder von der Fülle Israels reden, denkt man, es geht dann rückwärts. Anstatt vorwärts geht es rückwärts. Es war eine Nation, dann viele. Oh, das ist Segen. Jetzt wieder eine Nation. Aber merkt den Unterschied. Das erste Mal, wenn die Rede von der Nation war, hieß es, ihr Fall. etwas Negatives. Sie glaubten nicht an Jesus, so wie es sich gehört. Und die Aposteln gingen zu den Nationen und viele Menschen bekehrten sich. Und das reizt Israel zu Eifersucht. Und durch andere Faktoren, die wir vielleicht im Laufe der Botschaft sehen werden, wird es eine zukünftige Zeit geben, wo Hunderttausende, wenn nicht Millionen Juden an Jesus gläubig sein werden. Wenn das passiert, wird es dann für die Welt ein noch größerer Segen sein und geben. Und ich habe die Botschaft eigentlich nicht völlig zu Ende führen können letzte Woche. Also werde ich das hoffentlich jetzt beenden. Und ich möchte euch zeigen, die Verse 11 bis 16. In Vers 11 gibt es zwei Teile. Römer 11, Vers 11. Und ich fange mit der zweiten Hälfte an. Das Heil wurde den Heiden zuteil. Dies reizt die Juden zu Eifersucht. Wenn wir dann die Verse 13 und 14 sehen, und das habe ich in der letzten Botschaft auch erklärt, so sagte Paulus, ich mache das Beste, wie ich kann. Ich mache das meiste aus meinem Apostelamt. Warum? Ich möchte meine Brüder, meine jüdischen Brüder, zur Eifersucht reizen. Wenn die Nationen an Gott, an den Gott Israels, gläubig werden, wird das meine jüdischen Brüder ja eifersüchtig machen. Sie sind gläubiger als wir. Sie beten unseren Gott an, wir nicht oder wenig. Sie halten die Gebote. Wir haben Haifa. Also wir tun das nicht. Also es gibt einen Teil, die bestrebt ist, das zu tun. Sie lernen unsere Schriften auswendig. Und manche Juden sind gottlos und lernen die Schriften nicht und so weiter. Paulus sagte, ich reize meine Brüder zur Eifersucht. Aber in der anderen Hälfte und in Vers 12 lesen wir, sie sind gestrauchelt, aber ihr Fall ist nicht endgültig. Sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Und die Idee ist endgültig fallen, nie wieder aufstehen. Und dann in Vers 12 heißt es, ihr Fall war ein Segen für die Heiden, ihre Fülle wird mehr Segen bringen. Und wir schauen uns jetzt die Verse 15 und 16 und es fängt auch mit denn an. Und er greift zurück und erklärt, was er in Verse 11 und 12 gesagt hat. Ihre Verwerfung segnet die Heiden, ihre Annahme wird es viel mehr tun. Das ist das, was ich soeben erklärt habe. Und dann benutzt er zwei Bilder, zwei Sinnbilder oder Veranschaulichungen, um dies klar zu machen. Er spricht von heiligen Erstlingen, Erstlingsfrüchten. Und das Ergebnis wird sein, dass es ein heiliges Ganzes gibt. Teig oder Brot. Also der Anfang ist heilig, das Ende wird auch heilig sein. Und heilige Wurzel ergeben heil oder eine heilige Wurzel ergibt heilige Zweige. Wir werden das im Laufe dieser Botschaft noch sehen. Ich möchte diese Verse jetzt lesen. Römer 11, Abvers 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bring ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Und ich möchte, dass ihr erkennt, es ist nicht ihr Leben aus den Toten. In dem Parallelismus dieses Verses muss das bedeuten, auch wieder für die Nationen. Wenn ihre Verführung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben? Ich füge hinzu, für die Nationen, denn es ist ein Parallelismus, als Leben aus den Toten. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Nun, was hat das mit Leben aus den Toten zu bedeuten? Was ist das für Leben? Ist das geistliches Leben? Oder ist das physisches Leben? Oder ist es beides? Okay. Also, nehmen wir geistliches Leben zuerst uns vor. Gibt es eine Zeit, wo Israel dann eine geistliche Erweckung haben wird? Wo Israel gläubig sein wird und dass das zum geistlichen Leben der Nationen führen wird? Denn wenn sie geistlich aufleben, ihre Annahme, was wird das bedeuten als Leben aus den Toten? Und wenn wir in Offenbarung 7 lesen, sehen wir, dass es 144.000 jüdische Gläubige gibt. Ich schlage das jetzt auf. Und damit wir wissen, dass es ja wirklich jüdisch und nicht irgendwie im übertragenen Sinn, werden 12 Stämme genannt, von denen jeweils 12.000 Gläubige hervorgehen. Das sind Nachfolger des Lammes. Ich lese ein bisschen in dieses Kapitel hinein. Und danach sah ich 4 Engel und an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den 4 Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir, die Knechte unseres Gottes, an ihren Stirnen versiegelt haben. Ihr habt ja von dem Malzeichen des Tieres gehört. Hier gibt es quasi ein Malzeichen des Lammes. Und die Knechte Gottes werden an ihren Stirnen versiegelt. Vor langer Zeit war es lammig. Ja, also entweder kein oder lammig. Sagte, wenn die Menschen mich finden, werden sie mich töten. Ich glaube, es war kein. Und Gott sagte, das werden wir verhindern. Und er gab ihm irgendein Kennzeichen, damit die Menschen, die ihn sehen sollten, ihn nicht töten würden. Die Bevölkerung der Erde breitete sich rasch aus und vermehrte sich groß. Und die Lebenserwartung war sehr lange. Und du kannst nicht erwarten, dass jeder Mensch jeden gekannt hat, auch nicht am Anfang der menschlichen Geschichte. Nun, hier haben wir dann auch ein Merkmal, aber ein anderes. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Kinder Israels, wohlgemerkt. Und wenn Menschen Anspruch erheben wollen, dass sie ein Teil dieser 144.000 sind und sind nicht jüdischer Abstammung, dann ist das eigentlich Antisemitismus. Ich will nicht sagen, dass sie gefährlich sind. Ich sage nur, sie deuten Israel um, damit sie Anspruch erheben können auf den Segen Gottes. Und hier ist klar die Rede, das sind die Kinder Israels aus dem Stamm Juda und so weiter. Nur dann fehlt, aber Levi ist dabei, glaube ich. Also 12.000 mal 12. Nach diesem sah ich, Vers 9, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und so weiter. Und in Vers 14 wird die Frage gestellt, wer sind diese? Ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der Drangsal der Großen, buchstäblich, aus der großen Drangsal. Ein anderes Wort für Drangsal ist Trübsal. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Menschen, die selig geworden sind, die Vergebung beim Lamm abgeholt haben. Sie sind von ihren Schulden und Sünden reingewaschen in dem Blut des Lammes. Aber in der Trübsal sterben diese für das Zeugnis Jesu und sind unter dem Thron Gottes und warten auf die Auferstehung, Auferweckung. Die 144.000 dagegen, die sind quasi unversehrt, unantastbar. Sie sind versiegelt und sie folgen dem Herrn und sie bleiben verschont. Ähnlich wie die zwei Zeugen in Offenbarung 11. Diese aber werden endlich getötet, stehen aber ein paar Tage später wieder auf. Also hier sehen wir das, und manche sind der Überzeugung, dass es während der Trübsalzeit, während dieser 7 Jahre Jakobs, was heißt das, Kummer oder so, dass da keine Menschen sich bekehren. Aber ich glaube, das ist ein falsches Verständnis. Es gibt zwar nach 2. Thessalonicher 2 Menschen, die der Lüge glauben werden, weil sie die Liebe zu der Wahrheit nicht haben wollten. Wir kennen Menschen, die lehnen das Evangelium ab. Wenn die Entrückung passieren würde, würde diese Menschen, so wie ich die Bibel verstehe, keine Chance haben, sich zu bekehren, weil sie bewusst die Wahrheit abgelehnt haben. Andere aber werden zu uns in die Wohnung eindrängen und werden Dutzende oder sogar Tausende von Büchern vorfinden und auch nicht wenige Bibeln und werden sich informieren. Dazu wird es dann auch eine Menge Evangelisten geben, die aus allen Sprachen, also die Juden sind in alle Länder zerstreut worden, und wenn es ein Volk gibt, das alle Sprachen kann, dann wäre es Israel, und sie predigen und die Menschen bekehren sich, nicht alle, und die Schlange ist wütend, die alte Drache, und er bekämpft die Kinder der Frau, also er, und die zu ihm halten, also zu Israel halten. Aber das ist, schweife ein bisschen ab. Aber was ich damit sagen will, ist, Israel lehnte ihren Messias ab, und das Resultat war, das Evangelium breitete sich in alle Welt aus. Und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte hat es große Erweckungen gegeben. Große Menschenzahlen haben sich bekehrt. Und wenn wir uns die Welt anschauen, erkennen wir das nicht hierzulande. Vielleicht gibt es das. Wir wissen nicht wirklich, was in Nordkorea los ist. Ich habe diese Woche einen Brief bekommen von einem, der nennt sich einfach Silas. Er gibt nicht viele Infos zu seiner Person, aber er und andere lassen die Schrift und andere Medien per Luftballon über Nordkorea zuerst aufsteigen und dann fallen. Und die Menschen, die draußen auf dem Feld sind, finden dann, während sie da arbeiten, die Heilige Schrift. Teilweise Speicherkarten, die sie dann einschieben können in ein Gerät und hören dann Lieder von Jesus und Predigten und die Bibel. Und wer weiß, wie viele Menschen sich da bekehrt haben. Ich weiß, dass sie das zu Zehntausenden gemacht haben. Ich meine jetzt die Verbreitung der Heiligen Schrift. Und wir hören immer wieder von einer großen Anzahl aus China. Und ich habe vor wenigen Jahren auch gehört, dass es in Indonesien sehr viele gibt. Und dann jüngst auch aus dem Iran. Ja, ich weiß nicht, was ich euch von der Kanzel gesagt habe, aber ein Freund von mir predigte in Niederlande. Und ein Mann kam zu dem Gottesdienst und erklärte, er wollte sich umbringen, hatte die Tabletten schon ausgelegt, die er einnehmen wollte, und er wollte in der Nacht sterben. Aber im Laufe dieses Tages ging er dann doch zu seinem Postfach und machte das auf, und da war ein persisches Neues Testament, das er in den nächsten 3 Tagen dann vollständig gelesen hat. Er bekehrte sich und suchte nach einer Gemeinde und ging dann zu dieser Gemeinde ein von meinem Freund Theo. Theo van Rijn. Er ist Amerikaner, aber hat deutsche Wurzel. Und dieser Mann hat begonnen, dann die Botschaften, die er von Theo gehört hat, in Farsi zu übersetzen und hat sie dann verbreitet. Die fanden dann eine gute Annahme. Und eines Tages sagte er, Theo, rate mal, wie viele Leute die Botschaft, die letzte, Römer 8, 28, heruntergeladen haben. Theo sagte, ich habe keine Ahnung. Er sagt, ich glaube, es war richtig 44.000. 44.000 hatten eine Botschaft zum Thema Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, heruntergeladen. Wir wissen nicht, was in dieser Welt gerade los ist in Bezug auf das Evangelium. Aber später mal wird es noch mehr geben, noch mehr los sein. Auch wenn das eine furchtbare Zeit ist, die wir keinem wünschen. Aber wenn es zum Heil gereicht, dann vielleicht doch. Ja, denn wie ich Bekannten gesagt habe am Dienstag, was nützt es einem Menschen, wenn er 100 Jahre bei voller Gesundheit leben würde, legt sich hin und am nächsten Tag wacht er nicht wieder auf und verliert seine Seele. Also es wäre besser, dass man Probleme hat in diesem Leben und am Ende gläubig ist, als dass man ein charmantes Leben ohne Probleme hätte und dann doch in die Ewigkeit geht ohne den Herrn. Also wir wollen jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Also decke ich Vers 11 auf und erwähne, dass das erste Bild die Erstlingsgabe sind. Und wenn diese heilig sind, dann wird auch das Ergebnis es sein. Wenn wir zurückschauen würden in das 4. Buch Mose, würden wir sehen, dass Gritze oder Körner, Schrot, heilige Ehren und Körner dargebracht sein sollten zum Opfer. Und daraus würde man Fladenbrote und verschiedene Backwaren machen, die ebenso heilig waren. Was Paulus und der Heilige Geist damit sagen will, ist, wenn der Anfang heilig ist, dann wird das Ergebnis auch heilig sein. Also werden wir nicht im Detail in diese Verse reingehen, aber das Bild ist, Israel ist ausgesondert für Gottes Gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann wird das, was bewirkt durch Israel, also wird bewirkt wird durch Israel, auch Gott wohlgefällig sein, letzten Endes. Dann gibt es ein zweites Bild und damit wollen wir uns dann in der Rest der Zeit beschäftigen. Und das ist von dem Ölbaum. Und es heißt hier, wenn die Wurzel heilig ist, dann werden es auch die Äste sein. Und die Bezüge zum Alten Testament sind nicht ganz so klar, aber es gibt sie. Und wenn ihr im Alten Testament lest, dann achtet auf Anspielungen auf Wurzelstock und Stamm und solche, wenn ein Baum abgehauen wird und dann doch Leben hervorgeht und so weiter. Diese Bilder werden reflektiert quasi in Römer 11, kommen wieder zum Vorschein. Und das fängt, die Äste, und schau mal, also nicht weil ich so viel Zeit damit investiert habe, aber ich werde jetzt euch vor Augen präsentieren, was in diesen Versen los ist. Wenn ihr ganz genau hinschaut, werdet ihr vor den Augen dann das sehen. Links wird die Heilige Schrift sein und rechts wird es abgebildet. Wir fangen mit einem Baum an, Ölbaum, aber merkt, die ursprünglichen Äste waren Israel. Und ich habe die Farbe Blau ausgesucht. Auf der israelischen Fahne ist der Davidstern blau. Und deshalb habe ich diese Farbe genommen. Und wir stellen die Frage, also was macht Gott gerade mit Israel? Viertens, statuiert Gott an Israel ein Exempel? Die Antwort ist ja, das tut er. Nun, hier haben wir zwei Bäume. Der Baum links kommt nur einmal vor. Ich werde das auch erwähnen, wenn es vorkommt. Dann gibt es den Baum und die Rede ist von den natürlichen Zweigen. Das sind die blauen hier. Dann später werdet ihr rote Zweige sehen. Die sind jetzt links in dem anderen Baum. Aber später werden sie in dem rechten Baum sein. Und das sind die wilden Ölzweige. Und eigentlich heißt es immer du. Du. Einzahl in der zweiten Person. Und dann gibt es die Wurzel und den Ölbaum. Das ist der rechts. Und wie gesagt, einmal dann heißt es, du bist von Natur ein wilder Ölbaum und deshalb der Baum links, der wilde Ölbaum. Was hat das zu bedeuten? In Vers 28 ist die Rede, Römer 11, Vers 28, von den Vätern. Es gibt die Patriarchen, angefangen mit Abraham. Die Männer des Glaubens, die Männer, denen Gott seinen Segen gab und ihnen auch die Versprechungen, die Verheißungen. Und übrigens in Kapitel 9 bis 11 geht es doch um Gottes Treue und auch darum, Gott hat Verheißungen gemacht an Abraham, aber schauen wir Israel an und sagen, hey, ist irgendetwas schiefgegangen? Ja, schief, aber nicht endgültig schief. Na, auch nicht schief aus Gottes Perspektive. Er wendet alles zum Guten. Also der Ölbaum, könnten wir sagen, sind die Patriarchen, die Väter, die Alten, also die Ur-Hebräer, die Ur-Israeliten, Abraham, Isaac, Jakob. Dann, Entschuldigung, und dann gibt es die natürlichen Zweige. Man könnte vielleicht denken, dass das Individuen sind, Individuen, Einzelpersonen, jüdische Einzelpersonen. Aber Paulus hat sich schon sehr deutlich zu der Frage geäußert, ob ein Mensch verloren geht, wenn er selig war. Ein Gläubiger ist in Christus sicher. Und er freut sich haushoch, was war das am Ende von Kapitel 8, davon, dass es kein Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Also bitte denkt nicht, dass die Rede hier davon ist, dass ein gläubiger Mensch verloren geht und sein Heil verliert und aus Christus ausgeschnitten wird. Sondern ich würde eher von Geschlechtern reden. Ich meine jetzt nicht männlich-weiblich, sondern ein Geschlecht, ein Volk, eine Nation, eine Zeit, Völker und Menschengruppen, ethnische Gruppen. Und wilde Ölzweige wären denn Nationen, Völker, die vorher keinen Bezug zu Abraham, Isaac und Jakob auf der Basis des Glaubens hatten. Es gibt viele Kinder Abrahams, die aber nicht Kinder der Verheißung sind. Israel, also ihr wisst, Abraham, dann gab es Ismael und Isaac, aber Isaac war der Sohn der Verheißung. Viele Nationen sind aus Ismael hervorgegangen, aber Gott konzentrierte sich auf Isaac und dann Isaac hatte zwei, das waren Esau und Jakob. Und Gottes Verheißung galt dem Jakob, habe ich gestern gelesen in meiner Bibellese. Und Esau ging leer aus. Aber Jakob hatte 12 Söhne. Und Jakob hieß später Israel, die Kinder Israels, die Stämme Israels. Und das sind die Menschen, denen Gott sich verpflichtet hat. Gott wird weiterhin mit Israel, mit den Kindern Israels arbeiten. Und diese natürlichen Zweige sind die Generationen die Geschlechter, die man Israel nennt. Nun muss ich das ein bisschen für meine Augen ein bisschen größer machen. Und jetzt lese ich diese Verse ab Vers 17 durch Vers 24 oder bis Vers 24 durch. Wenn aber etliche der Zweige, und was waren diese Zweige am Anfang? Das waren die Kinder Abrahams. Wenn etliche der Zweige ausgebrochen wurden, okay, etliche, nicht alle, aber etliche. Und du in Rot, so wie der andere Baum rot ist, okay, und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist. Schau mal, da haben wir nicht-jüdische Zweige, die eingepfropft worden sind unter die bleibenden, in dem Baum bleibenden Ästen. Du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. In Johannes 4 sagte der Herr Jesus Christus der Frau am Brunnen, denn das Heil ist aus den Juden. Und das kommt immer wieder in der Schrift vor. Wir sind Teilnehmer an der Fettigkeit, könnte man sagen, an dem Segen des Ölbaums, der Urväter des Glaubens. Und du hast mit Anteil bekommen an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, lesen wir weiter. Wenn das der Fall ist, so erhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, und dann lesen wir weiter. Okay. Die Zweige, die natürlichen, wurden, also etliche davon, wurden abgebrochen. Und du wurdest gegen die Natur eingepfropft und du nimmst Segen aus dem Stamm, aus der Wurzel, gemeint ist dem Baum. Na, übrigens, es ist ein Ölbaum, in diesem Fall nicht eine Weinrebe. Ölbäume können sehr, sehr, sehr lange leben. Also ich denke sogar 1000 Jahre. Also die bekommen dann einen großen Stamm. Aber die Zweige, die müssen immer wieder erfrischt werden. Und man pfropft dann gesunde, könnte man fast sagen, neue Äste oder Zweige in einen alten Zweig rein. Entschuldigung, in einen alten Stock. Aber hier ist die Warnung. Und ist die Warnung an die Juden oder ist die Warnung, ist die Lehre an die Nichtjuden? So erhebe dich nicht gegen die Zweige. Ich habe es euch leicht gemacht, das mit dich und du und so weiter, das ist rot, in roten Schriften, oder Druck, und das sind wir, die Nichtjuden, davon ausgegangen, ihr seid das. Und gegen die Zweige, wieder in Blau. Erhebe dich nicht gegen die ausgebrochenen oder abgebrochenen Zweigen. Zweige. Nun, welche Zweige? Es gibt zwei Möglichkeiten. Gegen die Zweige, die noch im Baum sind, messianische Juden und Juden, die, wenn sie nicht in einer messianischen Gemeinde sind, dann in den Reihen der Gemeinden, wovon man sagen könnte, es sind nicht jüdische Gemeinden. Heutzutage gibt es Gemeinden, an Jesus gläubige Gemeinden, die einen jüdischen Charakter haben. Aber egal, wir könnten vielleicht unsere Nase hinunterschauen und sagen, ne, habt ihr denn ein Problem? Oder wir sind in der Mehrheit, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Christ das tun würde, aber wir müssen aufpassen. Erhebe dich nicht gegen die Äste. Ob das Äste sind, die an Jesus gläubig sind, an Yeshua, an den Messias, oder auch die andere Möglichkeit ist, und ich finde, das ist wahrscheinlicher, dass wir uns erheben würden oder überheben würden den nichtgläubigen Juden gegenüber. Und wie würde das aussehen? Das wäre Antisemitismus. Wenn man sagen würde, ich werde es ein bisschen verschleiern, denn bei YouTube, wenn solche Dinge vorkommen, dann aber in New York sagen die Katholiken ihren jüdischen Freunden und nicht Freunden in der Schule, ihr habt Jesus gekreuzigt. Ihr seid die Jesus und so weiter. Und dann geht man nach Hause und sagt, haben wir denn Jesus getötet? Und das ist der Eindruck, den die Juden von den Christen haben. Und vielleicht nicht nur von den Katholiken, aber ich sage, die Iren und die Juden in New York City wohnen sehr nahe beieinander und sie stoßen aufeinander, geraten aufeinander. Vorsichtig, die ihr Christen seid, die ihr euch für Christen haltet, überhebt euch nicht gegen die Zweige, ob sie nun an Jesus gläubig sind oder es nicht sind. Leider in der Geschichte hat es auch einen bekannten Reformator, mindestens einen gegeben, der ist nicht sachte mit den Juden umgegangen. Und das ist ja furchtbar, aber müsste eigentlich gesagt werden, denn ich will nicht, dass ihr es dann von den Jesusfeinden hört. Lieber hört ihr es von uns. Also, so überhebe dich nicht. Nicht du trägst die Wurzel, sondern der Wurzel trägt dich. Vergesst nicht, wir sind das Produkt, das aus der Wurzel hervorgegangen ist. Wir sind Kinder Abrahams. Wir sind Kinder des Glaubens, des gläubigen Abrahams. Also überhebt euch nicht gegen die Zweige. Die Zweige sind, sie gehören eigentlich der Wurzel. Und wir wurden eigentlich so gegen Natur eingepfropft. Nicht wir tragen Israel. Und diese Tendenz könnte man haben heutzutage. Israel wurde beiseite, aufs Regal gestellt. Jetzt ist nur Gottes Programm Gemeinde. Das mag vielleicht sein Hauptprogramm zu dieser Zeit, aber es ist nicht das letzte Programm. Und wir sind das Ergebnis des Glaubens Abrahams und nicht umgekehrt. Nun sagst du aber, und das ist eine falsche Art zu denken, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Nun, wir haben erlebt, dass es zu Corona-Zeiten nicht möglich war, dass alle unsere Freunde bei der Hochzeit sein konnten. Und dann war die Überlegung, wen laden wir aus, damit sie uns am nächsten Stehenden eingeladen sein können. Also nichts für ungut. Aber, und ich nehme es euch auch nicht übel, wenn ich nicht bei eurer Hochzeit dabei bin. Man kann nicht alle einladen. Aber man könnte denken, sie haben diese ausgeladen, damit ich dabei bin. Und Christen könnten denken, und die Nation könnte denken, die Zweige, also die Kinder Israels, wurden ausgebrochen worden oder sind ausgebrochen worden. Und das war Gottes Absicht, damit ich eingepfropft werde. Na, vielleicht hat es nicht ausreichenden Platz an dem Baum gegeben. Also hat er das, was nicht wichtig war, entfernt, damit das Wichtigste doch Platz hat. Falsches Denken, aber eine mögliche Denkweise. Und Paulus sagt, ja, die wurden entfernt, ganz recht. Aber der Grund war nicht, weil du so wichtig bist oder dass es mangelnden Platz gegeben hat am Leib Christi, sondern um ihres Unglaubens willen. Deshalb, Gott kam an den Baum und untersuchte und sagte, diese Geschlechter tragen keine Frucht. Weg da. Und sie sind ausgebrochen worden. Und jetzt, du stehst durch den Glauben. Sie wurden ausgebrochen, weil der Glaube fehlte. Du aber stehst, wenn du stehst, dann stehst du durch den Glauben. Sei nicht hochmütig. Also erhebe dich nicht. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Manchmal ist die Furcht angebracht. Furcht ist nicht immer eine Sünde. Hier ist es sogar ein Befehl, fürchte dich davor, hochmütig zu sein, fürchte dich davor, nicht zu glauben. Denn wenn du nicht glaubst, Geschlecht, wenn du als Volk nicht glaubst und hochmütig bist und dich gegen die Äste erhebst, kannst du genauso entfernt werden, wie sie es damals waren. Denn, hier, die Erklärung. Wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat. Hat er das? Nein. Man berief sich darauf, hey, wir sind Juden. Wir glauben an das Torah oder an das Alte Testament. Wir halten dies und halten das und haben die Feste und haben den Tempel und bringen die Opfer da. Wir. Aber sie glaubten nicht an ihren Messias. Und er sagte, euch ist euer Haus verwüstet hinterlassen. Quasi. Es gibt ein Gericht bald. Und in 70 nach Christus hatten sie nichts mehr. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, und er hat sie nicht verschont, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont? Eigentlich in der Schlachter ist es könnte, also subjunktiv heißt es, konjunktiv, okay. Aber eigentlich ist es, wenn das, dann ist dies absolut sicher, dann wird es, dann wirst auch dich nicht verschont. Nicht könntest du nicht verschont sein, sondern du wirst nicht verschont. Es ist eine Formulierung, die wir in unserer Sprache vielleicht nicht haben, aber es ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern es wird passieren. Die Zeit der Nationen wird ein Ende haben. Zwar wird Gott durch die Juden die Nationen segnen, aber diese Zeit, die wir jetzt haben, wird vorbei sein. Natürlich, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Jetzt, genau. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, und sie fielen sozusagen, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Jetzt liegen beide auf dem Boden. Okay? Die natürlichen Äste wurden nicht verschont und die nicht natürlichen werden nicht verschont sein. So, Vers 22. Sieh nun, ein Befehl, beobachtet, nehmt zur Kenntnis. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Zwei Aspekte Gottes. Und Gott ist nicht nur gut oder gütig. Er ist ja auch heilig und gerecht und streng. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Die Strenge, schauen wir zuerst, gegen die, welche gefallen sind. Das ist Strenge. Und das nehmen wir zur Kenntnis. Sieh nun die Strenge Gottes. Die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst. Also da sehen wir vorübergehend, vorläufig, die Freundlichkeit des Herrn, die Güte Gottes an die Nationen. Aber wenn du nicht bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jede dagegen, und ich hatte nicht die Zeit, aber ein Kreis um diese blauen Äste, jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, merkt, diese Kondition, diese Bedingung, wenn die abgebrochenen Äste, die natürlichen Äste, wenn sie nicht im Unglauben verharren, die sind jetzt im Unglauben. Aber sie müssen nicht im Unglauben verharren. Wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden. Also, da sehen wir, diese Äste werden wieder eingepfropft. Das heißt nicht, dass die Ungläubigen der Vergangenheit nicht verloren gegangen sind. Das will ich nicht sagen. Gott rettet nicht die, die nicht an Jesus glaubten. Aber es wird geben, wenn sie nicht mehr ungläubig sind, Geschlechter der Juden, die dann eingepfropft sein werden. Denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Gott kann das. Und er wird es, sagt uns auch das Buch Sacharja. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, und das ist geschehen, wir sind ein Zeuge dazu, okay, Wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige da auf dem Boden, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Okay, ich habe das ganz, ganz langsam, hoffentlich klar gemacht. Hatten wir schon. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind. Ja. Die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Okay. Die Frage. Statuiert Gott an Israel ein Exempel? Also gebraucht er Israel für uns zum Exempel? Gibt es Lektionen, die wir an Israel lernen sollten? Und ich sage ja. Lektionen für die Nichtjuden sind 4 an der Zahl. Nicht stolz zu sein, denn das wäre fehl am Platz. Nun, manche Bibelausleger sagen, ja, stolz ist verkehrt. Es ist verkehrt, wenn man stolz ist. Also seid nicht stolz, obwohl ihr jedes Recht darauf hättet. Nein, nein, nein. Er sagt, seid nicht stolz, denn es ist fehl am Platz. Wir sind die Unterlegenen. Wir sind nicht die Überlegenen. Israel ist uns haushoch überlegen, was Segen angeht, was Verheißungen angeht. Also seid nicht stolz, seid demütig. Oh, danke Gott, du hast sogar uns, obwohl wir ihnen unterlegen sind, errettet. Und die Entfernung war nicht, damit du Platz hast. Ja gut, aber wisst ihr, dieser Baum hat Raum für alle. Es fehlt hier nicht an Platz. Also denkt nicht, boah, Gott hat die Gäste weniger wert entfernt, damit ich, der Ehrengast, hier Platz habe am Baum. Nein, die Entfernung war nicht, um für dich Platz zu machen. Furcht vor so einer Zukunft ist angebracht. Es passierte Israel. Bitte nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Denn die natürlichen Äste, die am ehesten, am längsten in dem Baum bleiben würden, wurden entfernt. Wie viel mehr dann du, der du sowieso, ja, wisst ihr, manche sagen, Paulus hatte keine Ahnung von Baumpflege. Denn was er sagen wollte ist, es ist nicht natürlich, dass diese eingepfropft werden. Mein Nachbar hat mir einen gewöhnlichen Zwetschenbaum gegeben. Er dachte, er hatte einen Edelbaum, Edelpflaume bestellt. Dann war dieser gewöhnliche Hauszwetsche. Der hat es uns gegeben und der trägt wunderbar alle paar Jahre. Aber, und es schießt diese Reise oder was auch immer das sind aus dem Boden und das ist ein, ja, das ist nicht angenehm. Und man würde diese Reise nicht abschneiden und dann zu ihm rübernehmen und in seinen Edelpflaume reinpfropfen. Würde man nicht machen. Aber das ist das, was Gott mit uns gemacht hat. Er hat uns eingepfropft, obwohl das gegen die Natur ist. Obwohl man das eigentlich nicht machen würde, hat Gott das gemacht. Das ist Gnade. Wir sind die gewöhnliche Zwetschen. Die Wilden. Okay, und beobachte an Israel, was Gottes Strenge heißt. Also nehmt bitte Gott nicht auf die leichte Schulter. Vielleicht seid ihr heute hierher gekommen und habt wirklich keinen Gedanke verloren zu Gott. Wir haben gesungen, na gut. Und wir verbringen diese Zeit im Gottesdienst, na gut. Und bald können wir das machen, was wir wollen. Passt auf, wir haben es mit Gott zu tun. Bitte nehmt Gott nicht auf die leichte Schulter. Beobachte an Israel, was Gottes Strenge heißt. Gott wird streng mit Ungläubigen umgehen. Bist du gläubig? Wenn nicht, dann gilt dir dieselbe Lektion wie auch für Israel. Und ich will nicht sagen, in dieser Stelle ist es eine Lektion, aber glaub nur, so werdet ihr wieder eingepfropft. Es heißt, wenn Israel nicht in ihrem Unglauben verharrt, verharrst du in deinem Unglauben? Wenn du das nicht tust, wirst du eingepfropft. Wenn du in deinem Unglauben verbleibst, verharrst, dann hast du nur eines zu erwarten. Und in einem anderen Gleichnis heißt es, er geht hinaus und er sammelt die Äste und er wirft sie ins Feuer. Also, statt wird Gott an Israel ein Exempel? Ja. Ein Exempel für uns. Durchaus. Ja, was Gott mit den natürlichen Zweigen tat, könnte er auch mit den wilden Zweigen tun. Ich glaube, wir haben da jetzt ein bisschen mehr Verständnis von dieser Stelle. Und ich hoffe, nicht ohne Anwendung für uns. Seid nicht ungläubig. Herr, wir danken dir, dass du uns diese Stelle gegeben hast. Du bist der gerechte Gott. Und du rechtfertigst diejenigen, die des Glaubens an Jesus sind. Und das waren die Israeliten, die Juden nicht. Und deshalb gab es diese Maßnahme. Und andere wurden gläubig und sie, ja, gehören. Also ihnen gehört die Segen Abrahams. Aber leider nehmen es viele auf die leichte Schulter. Herr, ich weiß nicht, ob jemand so lange zuhören würde, um die Pointe am Ende zu bekommen, aber sollte man nicht an den Herrn Jesus Christus gläubig sein, ob er Jude ist oder nicht Jude, dann bitte gib Gnade, dass er sich für den Messias entscheidet und zu seinem Nachfolger wird. Wir danken dir, dass du uns Gnade gegeben hast, damit wir es sein dürfen. Deine Nachfolger. Im Namen Jesu. Amen.